Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
Moin moin, liebe Stammis, da sind wir wieder mit der Folge zum 29. Spieltag, jedenfalls zu einem Großteil des 29. Spieltags. Heute wird Bayer 04 Leverkusen ja dann noch Meister, also ein schöner Meistersonntag. Wir sprechen aber über den Vizemeister Samstag, über den Abstieg Samstag, da war viel dabei und das mache ich mit Niklas van Helsing. Grüß dich.
Moin moin, ich freue mich hier zu sein. Es war ein sehr, sehr spannender Samstag.
Ja, war's. Und du hast gestern Abend das Topspiel für Bild als Schreiber betreut. VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt. 3:0 am Ende. Da war sehr früh, sehr schnell die Luft raus. Ich glaube, nach 17 Minuten stand es 2:0, weil das kongeniale Sturmduo Gerassi und Dennis Undav mal wieder genetzt hat.
Ja, also ich sag mal, wir sind ja dafür bekannt, dass wir bei den Zeilen sehr, sehr... ja, spitzfindig sind, sag ich mal. Also wir kramen da hin und wieder mal schon was raus.
Wie war denn die Zeile?
Die Zeile war, Stuttgart hat das magische Zweieck mit Undav und Gerassi, natürlich in Anlehnung an das legendäre Stuttgarter Trio aus den 90ern. Bobic, Balakow und Elber. Ja, also man muss da schon sagen, was die beiden da zusammengespielt haben, auch gestern wieder. Undav gestern, es war ja gar nicht mal so eine Doppelspitze, sondern Undav hat mehr versetzt hinter Gerassi gespielt, was der auch spielerisch mit dem Ball am Fuß kann. Das ist schon eine Augenweide, wie die spielen, das ist wirklich herrlich.
Und er hat ein Selbstvertrauen vor dem Herrn, ja?
Ja, das hast du auch bei dem 2:0 gesehen, wo er theoretisch rüberlegen könnte nochmal zu Gerassi, aber macht er nicht. Tunnel stattdessen, Pacho haut das Ding in die lange Ecke. Also der hat richtig Bock momentan, ja. Und die
Leistung. Davor ja auch van Helsing, sorry, dass ich unterbreche, die Balleroberung gegen Koch in dem Zweikampf.
Genau.
Gallig nach dem Einwurf rein und dann beendet er es nach so einem 20, 25 Meter Lauf halt eben selber.
Haut den selber rein, ja. Also da merkst du auf jeden Fall, was der für ein Selbstvertrauen momentan hat.
Stuttgart bleibt damit punktgleich mit den Bayern, die auch gewonnen haben. Dazu gleich im weiteren Verlauf der Folge noch mehr. Eintracht Frankfurt verliert so ein bisschen an Boden, weil Augsburg durch den Sieg gegen Union am Freitagabend näher rankommt. Das sind jetzt nur noch 3 Punkte Unterschied. Also die müssen sich zumindest mal ein bisschen Sorgen machen um ihren, ja, mittlerweile eigentlich fast schon sicher geglaubten Platz in der Europa League.
Ja, also während Stuttgart mit dem Sieg die Europa League sicher gemacht hat, also das ist dingfest, da kann nichts mehr passieren. Die wollen natürlich in die Champions League, ist ja klar, aber zumindest die Euro League ist gesichert. Muss die Eintracht so ein bisschen darum bangen jetzt mittlerweile. Also 4 Spiele ohne Sieg. Augsburg ist jetzt auf 3 Punkte ran, wie du sagtest. Ja, und nächste Woche gibt es dann das Duell zwischen den beiden. Das heißt, da kann das Polster theoretisch komplett weg sein. Und dann musst du vielleicht darauf hoffen, dass eben der 7. Platz auch reicht fürs internationale Geschäft halt, ne? Wenn Leverkusen den Pokal gewinnt, wovon wir jetzt mal ausgehen. Aber du möchtest es natürlich eigentlich sicher haben und dich nicht auf andere Teams verlassen, ist ja klar.
Alles klar, dann kommen wir zur Nachmittagskonferenz und fangen an mit dem Spiel der Bayern zu Hause gegen Köln. 2:0 Tore durch Guerrero und Müller. Wir können gleich drüber sprechen, van Helsing. Lass uns einmal reinhören in die Sprachnachricht von unserem lieben Kollegen und Bayern-Reporter Michael Schröer.
WhatsApp ab.
Hallo aus der Allianz Arena Kuli. Die Bayern, die stehen gerade vor der Südkurve. Die Fans singen ganz laut Europapokal, Europapokal. Denn darauf liegt jetzt ganz klar der Fokus. Hier habe ich gerade ein 2:0 gegen den FC Köln gesehen. Kein Leckerbissen in der ersten Halbzeit. Da verballerten die Bayern viele, viele Chancen. Aber in der zweiten Hälfte, da brachte Rafael Guerrero den Rekordmeister mit einem sehenswerten Weitschuss in Führung. Und Thomas Müller, der markierte dann kurz vor Schluss den 2:0 Endstand. Normalerweise, da würde ich jetzt sagen, dieses Spiel, das macht nicht so viel Mut für Arsenal am Mittwoch, dieses so wichtige Spiel. Aber man hat ja gesehen, in der Champions League, das zeigen die Bayern nochmal ein ganz, ganz anderes Gesicht. Man muss auch sagen, Leroy Sané, Manuel Neuer, die wurden geschont heute. Bei einem anderen eine ganz, ganz bittere Nachricht. Kingsley Coman, der erst so richtig wieder von seinem Innenband bis zum Knie wieder zurückgekommen war, der hat sich heute, so wie es aussieht, schwer verletzt. Das rechte Bein ohne Fremdeinwirkung ist betroffen. Er ging aus der Arena raus, müsste gestützt werden, konnte das Bein damit nicht auftreten, zog es hinter sich her. Also das macht wirklich Sorgen, so wie das aussah, wird er gegen Arsenal nicht spielen können und danach sehr wahrscheinlich auch noch ausfallen. Also, hier liegt schon der Fokus auf Arsenal, ein wichtiger Sieg in der Liga. So, Max Eberl hat ja bereits um die Champions League gezittert nach dem Heidenheim-Spiel. Dieses Spiel sehr, sehr wichtig, dass das nicht wirklich passiert. Also, hier liegt der Fokus auf Arsenal. Viele Grüße aus der Allianz Arena. Ciao, ciao.
Der FC Bayern geht im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Zahnfleisch, auf der letzten Rille. Manuel Neuer nicht im Kader gewesen, Leroy Sané nicht im Kader gewesen, wurden geschont. Van Helsing, das zieht sich irgendwie wie ein roter Faden durch diese Saison, dass die Bayern immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen haben. Jetzt Kingsley Coman, der nicht mal die Hälfte aller Pflichtspiele gemacht hat in dieser Saison, ja gerade auch erst wiedergekommen, so wie es Michel in der Sprachnachricht gesagt hat. Woran liegt es? Hast du irgendwie eine Erklärung dafür? Thomas Tuchel ist auch ratlos.
Ja, Thomas Tuchel ist ratlos, dann bin ich auch ratlos. Ich bin kein Mediziner. Also man muss ja trotz allem sagen, wenn man mal jetzt auf die Punkte guckt, ehrlicherweise, sie verkaufen sich ja Stand jetzt besser als in der vergangenen Saison. Ne? Das muss man ja sagen, trotz aller Verletzungen. Woran das liegt? Keine Ahnung, ehrlicherweise. Manchmal hast du halt einfach Glück in der Saison, manchmal hast du Pech, was das angeht. Das schwankt ja immer. Ich schätze mal, die medizinische Abteilung des Rekordmeisters ist jetzt nicht unbedingt die schlechteste in Deutschland. Die werden schon wissen, was sie da machen. Aber ja, manchmal hast du einfach Scheiße am Schuh, ne? Das ist einfach so.
Ich schätze trotzdem, dass da auch einiges umgekrempelt werden wird während der Saisonpause in der medizinischen Abteilung des FC Bayern. Thomas Tuchel hat gesagt, wir sind auf Ursachenforschung, aber die Antwort kennen wir nicht. Max Eberl wird Ursachenforschung auch dann weiter betreiben, wenn Thomas Tuchel nicht mehr Trainer ist, weil eins ist klar, so kann das bei den Bayern verletzungstechnisch nicht weitergehen und da muss eine Ursache gefunden werden. Vielleicht ist es teilweise die Belastungssteuerung, vielleicht werden Spieler wieder zu früh reingeworfen. Ich mache mir auch Sorgen um den Manuel Neuer und um den Leroy Sané Richtung EM. Ja, die haben jetzt angeschlagen bei Arsenal gespielt, sie werden wieder angeschlagen, vielleicht ein bisschen fitter spielen gegen Arsenal im Rückspiel. Das ist schon eine dicke Sorgenfalte, die der FC Bayern da weiter auf der Stirn haben wird. Ansonsten nochmal kurz zum Spiel. Die Bayern haben sich sehr schwer getan in der ersten Halbzeit. Es gab wieder Aluminiumtreffer, schon der 20. die Saison durch Tell. Da sind die Bayern einsame Spitze. Hätten sie die Aluminiumtreffer alle verwandelt, wären sie bei über 100 Saisontoren mittlerweile angekommen. So richtig Mut gemacht Richtung Arsenal hat dieses Spiel jetzt nicht.
Ja, aber ich finde, musste es ja auch nicht, weil so richtig Mut gemacht hatte auch logischerweise die Pleite in Heidenheim nicht vor dem Hinspiel. Da haben sie, also das in Heidenheim war natürlich peinlich, aber in London haben sie sich dafür umso besser verkauft, das muss man einfach mal so sagen. Deswegen, das war einfach ein lockerer Aufgalopp jetzt für das Rückspiel gegen Köln, haben sich nicht mit rumbekleckert, mussten sie aber auch nicht. Der FC hätte sogar die Chancen gehabt, um in Führung zu gehen, das muss man so ganz klar sagen. Aber am Ende haben die Bayern das dann ja doch recht locker über die Bühne gebracht, würde ich sagen.
Masraoui, eine Option für dich hinten links. Er hat es da gespielt gegen Köln gestern.
Ich würde eher Guerrero aufstellen, ehrlicherweise. Nicht nur wegen des Tores, sondern auch, glaube ich, insgesamt, weil er die Rolle einfach besser kennt. Masraoui ist eigentlich ein Rechtsverteidiger, ne?
Thomas Tuchel hatte ein ganz interessantes Gedankenspiel. Man könnte auch spielen mit Kim oder mit Upamecano hinten rechts. Den Gedanken hat er aber relativ schnell im Interview wieder verworfen. Ich glaube auch nicht, dass es passieren
würde. Würde ich ihm auch nicht zu raten.
Ich hatte mit Michel Schröer geschrieben, der meinte, man könnte auch Masraoui hinten links bringen, davor Guerrero. So ein bisschen doppelte Absicherung gegen Saka, auch interessant. Also ich bin sehr gespannt, was da Richtung Mittwoch dann alles noch durchsickert an Aufstellungsmodalitäten auf der linken Abwehrseite.
Ich glaube ehrlicherweise, das war von Tuchel, wollte der eigentlich erst so eine falsche Fährte in dem Interview legen, mit der Aussage so, ja, vielleicht stellen wir auch Upa oder Kim auf, aber ich glaube, dann hat er selbst noch gemerkt, wie lächerlich das eigentlich wäre, dass er das nicht machen kann und hat sich dann selbst noch schnell korrigiert. Aber mal sehen.
Gladbach gegen den BVB, ein 2:1 für Borussia Dortmund im Duell der Borussen-Clubs. Ein Doppelpack von Sabitzer hat gereicht. Es war ein wildes Spiel, sehr viel passiert und wir hören mal rein in die Sprachnachricht von Yannick Hüber, der im Stadion war in Gladbach und der erzählt uns alles nochmal, was da so abging.
Fußball zum Abgewöhnen beim Borussen-Duell zwischen Dortmund und Gladbach. Das Dortmund knapp mit 2:1 gewinnt. Dafür viele spannende, tragische und skurrile Situation. Fangen wir vielleicht mit der tragischsten Geschichte an. Sebastian Haller, der musste schon nach knapp 10 Minuten runter vom Feld, hat sich verletzt und die Tendenz ist, es ist schon wieder das Sprunggelenk, mit dem er jetzt schon ja, so häufig Probleme hatte in dieser Saison. Die erste Verletzung ja gegen Mainz in der Hinrunde, musste dann verletzt zum Afrika-Cup reisen, ist dann rechtzeitig fit geworden, hat im Finale das Siegtor gemacht, wurde zum Helden, kam dann zurück, hat sich dann prompt in Dortmund wieder verletzt, war wieder wochenlang raus. Jetzt die Rückkehr, die Vorlage gegen Bayern und das Tor gegen Atletico, heute der erste Startelf-Einsatz seit September und jetzt kommt die nächste Verletzung. Er wurde dann unten emotional abgeklatscht an der Bank. Unklar, wie es jetzt mit ihm weitergeht und er maximiert natürlich jetzt das Sturmproblem beim BVB. Dann kommen wir zu den größten Enttäuschungen in diesem Spiel. Ich will nicht sagen Versager, zum einen Karim Adeyemi, ja, der seine sportlichen Disziplinlosigkeiten immer noch nicht in den Griff bekommt. Platzverweis auf ja, denkbar dumme Art und Weise. Erst ein Klammern gegen Honorar, dann ein Halten gegen Leiner. Gelb-Rot raus. Und der zweite war dann Youssoufa Moukoko, der ist eingewechselt worden, musste dann direkt wieder raus nach 12 Ballaktionen. Höchststrafe für ihn. Und wie ich schon sagte, das Sturmproblem, das wurde immer größer, denn auch Niklas Füllkrug, der steckt da in einer großen Krise derzeit. Ja, und dann kommen wir zu der Aktion des Spiels, die wahrscheinlich als Phantom-Elfmeter von Mönchengladbach in die Bundesliga-Historie eingehen wird. Es gab einen Elfmeter nach einem Foul von Omlin an Adeyemi, der eigentlich klar den Ball trifft und trotzdem zeigt Schiri Bartstübner erstmal auf den Punkt. Und dann kommt Sabitzer, verwandelt das Ding, lässt sich unten links, aber kurios, der Schiri hat das Spiel noch gar nicht angepfiffen, geht dann nochmal raus, hört sich an, was der Kölner Keller zu sagen hat und dann wird der Elfmeter doch zu Recht zurückgenommen. Völlig kuriose Situation, die ihr wahrscheinlich jetzt mit ein bisschen mehr Abstand zum Spiel genau aufklären könnt.
Was war für dich die bewegendste Situation an diesem Spiel? War es dieser Elfmeter, der dann drin war, dann aber nicht angepfiffen war, dann zurückgenommen wurde? Ja, schon sehr kurios.
Sehr kurios. Wenn du jetzt nach der bewegendsten Szene fragst, ist natürlich mit Aller, ist ja ganz klar. Also er hatte die letzten Wochen als Einwechsler sich echt gut verkauft, hatte sich dann jetzt die Startelf-Chance verdient. Dann gleich wieder raus zu müssen, ist natürlich bitter. Aber ja, die kurioseste Szene ist ja ohne Frage dieser Elfmeter. Ich glaube, also das Tolle am VAR ist ja, wir kriegen immer wieder neue Kuriositäten, die wir vorher noch gar nicht kannten. Ne? So.
Und die wir aber auch nicht brauchen von Helden.
Nein, die wir auf gar keinen Fall ja brauchen, das ist ja klar. Aber sowas hatte ich auch noch nicht gesehen, dass der Elfmeter schon ausgeführt ist und dann wird erst nochmal gecheckt. Also ja, ich weiß aber auch nicht, warum Sabitzer schon da angetreten ist, um zu schießen, ehrlicherweise.
Die Frage stelle ich mir auch. Ich stelle mir aber auch die Frage, warum kann die Kommunikation mit dem VAR nicht endlich mal ein bisschen schneller, ein bisschen reibungsloser laufen? Warum muss der Schiri dann auch rauslaufen und sich das Ding dann noch 15 Mal angucken gefühlt? Warum dauert das alles so lange? Auch bei Stuttgart in dem Topspiel hatten wir wieder eine Szene am Anfang, wo es dann so war, da gibt es dann wieder 6 Minuten Nachspielzeit hinten drauf. Also ich finde, da muss sich nach dieser Saison nochmal ganz klipp und klar in der DFL, beim DFB, bei den Schiris zusammengesetzt werden und geguckt werden, wie können wir dieses Ding schneller und ruckelfreier machen.
Es ist ja auch eigentlich schon ein Wahnsinn. Ich meine, wir Fans sind ja immer so ein bisschen verdutzt, was da gerade auf dem Platz passiert. Aber in dem Fall war es ja auch so, dass die Spieler noch nicht mal Bescheid wussten, was jetzt gerade der Fall ist. Weil Sabitzer dachte ja anscheinend, es ist schon angepfiffen, wenn die Szene noch nicht mal gecheckt war. Also, dass die Spieler sich überhaupt schon alle zum Elfmeter aufstellen, ist ja eigentlich dann schon, es darf ja dann schon gar nicht passieren. Weil wenn die Szene erst gecheckt wird, dann ist ja noch gar nicht klar, ob der Elfmeter gegeben ist oder nicht. Also, es ist absolut kurios.
Also reden wir eigentlich von nicht vorhandener Kommunikation, sowohl im Keller, also richtig schneller und reibungsloser, als aber auch auf dem Platz mit den Spielern. Was ist eigentlich gerade Phase?
Absolut, ja.
Nochmal ganz kurz die Situation mit Haller. Ja gut, verlässt raus, aber er hat ja erstmal gespielt. Das hatten André und ich auch vermutet schon, dass es so kommen wird nach dem Tor bei Atletico Madrid. Niklas Füllkrug dann komplett auf der Bank gewesen, 90 Minuten, sicherlich auch dem geschuldet, dass es dann die rote Karte gegen Adeyemi gab, die verdammt dämlich war von Adeyemi. Und wann der mal beim BVB einen richtigen Fuß auf den Boden bekommt, frage ich mich auch immer noch. Edin Terzic hat sich also entschieden, für Haller Moukoko zu bringen, auch irgendwie eine Ohrfeige in das Gesicht unseres Nationalstürmers, ja?
Ja, ich glaube, du kannst es als Ohrfeige interpretieren, kannst vielleicht natürlich auch sagen, er wird geschont schon fürs Rückspiel, ne, für die Champions League jetzt, nächste Woche. Fakt ist, er ist nicht wirklich in Bestform und eigentlich natürlich auch mit der Perspektive EM willst du gerade jetzt in der Form sein, ne, im Saisonendspurt, wo es für den BVB um die Champions League geht, wo sie auch in der Champions League selbst noch drin sind und wo er natürlich um das EM-Ticket kämpft, weil, ich meine, sein direkter Sturmkollege Dennis Undav, der performt in Stuttgart. Kai Havertz ist ja ohnehin momentan so ein bisschen gesetzt bei Julian Nagelsmann. Also es läuft nicht allzu gut für ihn.
Er braucht Tore. Will er dabei sein, braucht er mindestens nochmal 2-3 Tore, während Undav wieder ein Tor macht und eine Vorlage und da alles reinholzt und wirklich einen Schuss nach dem anderen verwandelt, muss Lücke halt treffen. Es ist so. Sonst wird es eng. Ich glaube, es könnte eng werden.
Das ist deine Aufgabe als Stürmer, zumeist, ja.
Zusammengefasst ein wichtiger Dreier für den BVB, weil auch Leipzig gewinnt. Die verfolgen sich beide gegenseitig, sind ja nach wie vor dann auch punktgleich nach den Siegen. Leipzig 3:0 gegen den VfL Wolfsburg. Ein Sieg mit den Eigenschaften, die Leipzig in dieser Saison auszeichnet. Das erste Tor nach dem Weitschuss von Dani Olmo. Das ist Ligaspitze, 10. Weitschusstor für RB in dieser Saison. Das zweite Tor nach dem Konter. Es war der 13. Kontertreffer für RB in dieser Saison. Auch das ist Ligaspitze. Leipzig in den letzten 5 Spielen ohne Gegentor. Auch das gab es lange, lange nicht. Vereinsrekord eingestellt. Das gab es zuletzt unter Ralf Rangnick. Also wirklich ein Spieltag nach Geschmack der Leipziger, die jetzt 16 der letzten 18 möglichen Punkte aus den letzten 6 Spielen auch geholt haben. Und Wolfsburg mittendrin im Abstiegskampf stand nur dabei.
Jo, wir haben Wochen oder Monate lang immer über die 3 Teams da unten drin gesprochen, ne? Darmstadt, Mainz, Köln, aber jetzt sind's, ja, also man kann die Grenze ziehen, wie man will, ehrlicherweise. Ob es jetzt 6 Teams, vielleicht sogar 7 oder 8 Teams sind, die noch wirklich fürchten müssen, das wird richtig, richtig heiß in den letzten Wochen. Um nochmal auf Leipzig-Dortmund dazu kommen, da fiebert natürlich alles darauf hin, auf dieses Spiel in 2 Wochen, ne? In Leipzig. Also das wird wirklich das Endspiel, Platz 4, Platz 5, wer es dann da auch immer machen wird. Das wird eine richtig, richtig geile Partie, glaube ich.
Ja, davon gehe ich auch aus. Und Wolfsburg wird wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag zittern müssen. Auch, weil die Mainzer das Feld von hinten buchstäblich aufrollen. 4:1-Sieg gegen die TSG aus Hoffenheim nach einem 0-1-Rückstand für Mainz, die jetzt ganz knapp davor sind, zum ersten Mal seit dem 2. Spieltag wieder auf einem Nicht-Abstiegsplatz zu stehen. Und wenn man mal auf das Restprogramm schaut, der Mainzer, Freiburg, Köln, Heidenheim, Dortmund, Wolfsburg, ne, am letzten Spieltag könnte sich da was entscheiden. Also das sieht alles sehr, sehr gut aus, zumal Mainz durch die Niederlage der Kölner in München jetzt 4 Punkte zwischen sich und einem direkten Abstiegsplatz geschaffen hat und die Mainzer halt unter Bo Henriksen wahnsinnig gut unterwegs.
Wahnsinnig gut, also die haben unter ihm nur 2 Spiele verloren, das war gegen die Bayern, ja, es war ein unschönes Ergebnis, es waren 8 Gegentreffer, meine ich. Und dann in Leverkusen verloren. Ansonsten haben die ja ihren Job mehr als nur erledigt, haben sich jetzt in eine richtig gute Ausgangslage gebracht. Und ich meine, die machen Tore ohne Ende, ne? Also 8 Tore jetzt in den letzten 2 Spielen, die hatten ja auch Darmstadt schon abgeschossen. Ja, die sind in einer fantastischen Form. Also genau so, wie es schon mal vor ein paar Saisons war, ja damals noch unter einem anderen Bo, unter Bo Svensson. Da hatten sie auch so eine fantastische Rückrunde gesamt. Jetzt ist es die Phase unter Bo Henriksen. Aber ja, da deutet alles darauf hin, dass die es vielleicht sogar noch direkt mit dem Klassenerhalt schaffen, ehrlicherweise.
Ja, es sieht gut aus. Bochum gegen Heidenheim, es hätte für Mainz noch besser aussehen können, wenn Kevin Schlotterbeck nicht ganz zum Schluss in der 90. Minute noch das 1:1 für Bochum macht, das dann auch der Endstand. Und Kevin Schlotterbeck, muss man wirklich sagen, also der geht in die Geschichtsbücher ein, zum zweiten Mal in dieser Saison in einem Spiel erst Eigentor und dann Tor. Also
das ist
auch
schon
noch nicht.
Das ist schon irre.
Das erste Mal war am 9. Spieltag beim 2:2 gegen Mainz. Auch da hat er erst ein Eigentor gemacht und dann ein Tor. Das ist schon sehr, sehr irre und krass. Aber gut, da wird sich der VfL zumindest dann nochmal freuen über den Punkt. Zuvor ja sowohl auf Heidenheimer als auch auf Bochumer Seite ein Tor nicht gegeben worden. Ansonsten wäre es halt 2:2 ausgegangen. Ich glaube, der VfL wird sich ärgern, weil sie das Spiel bis zur 80. bis zu dem Gegentor wirklich sehr, sehr gut im Griff hatten.
Sehr gut im Griff. Also es deutete alles eher darauf hin, dass Bochum einen macht, bevor Heidenheim einen macht. Du hast es schon angesprochen, Tore da aberkannt worden. Ja, eigentlich gegen Heidenheim zu Hause ein Spiel, was du wahrscheinlich gewinnen musst. Das war natürlich auch das Debüt des neuen Trainers jetzt. Butcher, ne? Der hätte sich natürlich auch gefreut, direkt über einen Einstandssieg. Aber sollte nicht sein. Ein bisschen wenig für Bochum, gebe ich dir recht, ja.
So, und dann nochmal ganz kurz zu dem Freitagsspiel. Der Auftakt in diesem Spieltag, Augsburg gewinnt gegen Union 2:0. Meine Unioner mittendrin im Abstiegskampf, auch stand nur dabei. Jelizar hat es auch gesagt, wir sind dick dabei. Und er hat auch recht. Mir wird Angst und Bange, wenn ich aufs Restprogramm gucke, weil nur noch 3 Punkte Vorsprung auf Mainz, auf den Relegationsplatz. Wir spielen jetzt zu Hause gegen die Bayern. Dann geht's nach Gladbach, wo du auf jeden Fall nicht verlieren darfst. Da könnte sich schon entscheiden, wer bleibt von denen sicher drin am übernächsten Spieltag. Dann zu Hause gegen Bochum, auswärts in Köln.
Das wird ein richtig,
und
richtig
zu Hause
hitziges
gegen
Spiel.
Eieiei. Also.
Das in Köln wird ein Knaller. Also ich hoffe, dass der FC bis dahin noch in Schlagdistanz ist, weil dann wird das. Boah.
Ich muss mal in den Kalender gucken, ob ich nicht auswärts nach Köln fahren kann.
Ja, würde ich dir empfehlen. Also ich glaube, die Stimmung wird fantastisch, wenn da noch was geht.
Ja, so, und dann haben wir heute noch Darmstadt gegen Freiburg. Müssen wir nicht lange drüber sprechen, dafür aber vielleicht noch ein bisschen was zu Leverkusen gegen Bremen. Heute wird die Meisterschaft entschieden.
Da könnte was passieren, habe ich gehört, ja.
ja, ich gehe davon aus, dass wir morgen in der Folge Glückwünsche ausrichten und Pippo Ahrens hören werden über den neuen deutschen Meister Bayer 04 Leverkusen. Aus Vizekusen wird Meisterkusen.
Ja, also dieses Trauma wird dann endgültig besiegt. Da bin ich bei dir, gehe ich auch sehr stark von aus. Hätte ja auch gestern schon passieren können, wurde ja auch ausführlich drüber gesprochen. Da hätte aber sowohl Stuttgart als auch die Bayern hätten verlieren müssen. Ja, das war nicht möglich, deswegen haben sie, aber ist vielleicht ja auch schöner für Leverkusen, dass es halt mit dem Sieg dann zu Hause klar machen kannst, ne? Mit Pippo auf der Tribüne, da freue ich mich auch schon sehr auf die Sprachnachricht, also ja, es ist angerichtet bei Leverkusen, man hat vielleicht noch immer so kleine Restzweifel im Hinterkopf aufgrund dieses, ja, Vizekusen-Titels, ne? Aber ja, die Wahrscheinlichkeit ist ja jetzt so klar, dass sie das eigentlich, ja, also dass ja gar kein Druck eigentlich drauf ist, deswegen werden sie das, glaube ich, über die Bühne bringen. Ja, und dann wird schon so eine erste kleine Meisterfeier wahrscheinlich geben. Noch ohne Schale, aber zumindest Party.
Pippo Ahrens wird zum Meisterreporter.
Ja.
So können wir es zusammenfassen und machen an der Stelle den Deckel drauf. Hören uns morgen wieder dann mit André Albers hier. Liebe Grüße, liebe Stammis, schönen Sonntag euch. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.